Das war ja zögerlich gerade. Darf man zu einer Ansprache, die uns einlädt, zu geben, zur Kollekte, klatschen? Natürlich. Wenn du dich freust darüber, dass Gott dich und mich und uns einbezieht und uns Anteil gibt und wir dürfen in sein Königreich investieren von dem, was er uns gegeben hat, dann darfst du auch klatschen und dich freuen und sagen, Gott, danke, das ist toll. Und auch sagen, René, das hast du gut gesagt. Super. Ja. Gut, dann möchte ich jetzt zu der Botschaft kommen. Wer regelmäßig dabei ist, der weiß, dass wir gerade eine Predigtserie haben. Und wir lernen aus dem Leben von König Saul. David? Beide, ne? Also eigentlich David, genau. Und wir haben über seine Erwählung zuerst gesprochen und auch festgestellt, dass wir alle von Gott erwählt sind. Schon vor Grundlegung der Welt. Du bist kein Zufallsprodukt, du bist kein Unfall, sondern du bist Gottes genialer Gedanke. Vor Grundlegung der Welt, bevor er diese Welt geschaffen hat, warst du schon da in seinem Herzen. Das hat David für sich erkannt und deswegen nicht auf seine natürliche Herkunft geschaut, auf seine Familie, denn da sah es nicht so gut aus. Er hat tief genug in die Vergangenheit geblickt und gesehen, dass er schon vor Grundlegung der Welt von Gott gewollt und erwählt war. Und auf dieser Grundlage wurde er auch berufen und dazu gesalbt, ein König zu werden. Dann haben wir gesprochen über die Charakterschule, die er durchlaufen hat. Und was für wesentliche Charaktereigenschaften es waren, die ihn qualifiziert haben, wirklich dann auch ein guter König für sein Volk zu sein. Wir haben über die Haltung von Gottesfurcht gesprochen. Er war eben nicht menschenfürchtig, nicht menschengefällig, sondern gottesfürchtig ist. Wenn du gottesfürchtig bist, wenn du Gott ehrst, dann brauchst du nicht mehr Menschen und Umstände zu fürchten, sondern dann kannst du mutig zu sein, weil du um Gottes Gegenwart weißt, um seine Kraft und Stärke weißt, weil du ihn ehrst mit allem, was du tust. Wir haben über seine Leidenschaft gesprochen. Also wenn David was tat, dann immer mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Und diese Eigenschaft will ich auch kultivieren. Wirklich von ganzem Herzen. Leidenschaftlich für Gott und seine Sache mich einzusetzen. In der Bibel steht sogar geschrieben, dass wir einem Fluch unterworfen sind, wenn wir die Sachen nur so halbherzig irgendwie lässig machen. Und darum ist es gut, das eigene Herz nochmal zu prüfen und sagen, Gott, lieber weniger, aber das von ganzem Herzen. Und dann haben wir uns die dritte Eigenschaft angesehen, und das war die Bußfertigkeit. Er hat Fehler gemacht, noch und nöcher. Aber wenn ihm dann etwas klar wurde, wenn er überführt wurde, durch Gott und den Geist Gottes, durch das Wort Gottes, dann war er bereit umzukehren und sogar öffentlich um Vergebung zu bitten und auch die Konsequenzen zu tragen. So, das war so sein Herz. Er hat aus Vergebung gelebt und dadurch auch gelernt, Vergebung anderen Menschen zu geben. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie er vom Hirten zum König wurde. Oder mit anderen Worten, wie aus Berufung Realität wird. Denn als David von Gott berufen wurde und auch gesalbt wurde durch den Propheten Samuel, da ist er erstmal wieder zurück zu den Schafen gegangen. Also es war nicht so, dass er von jetzt auf gleich den Thron besteigen durfte und regieren durfte, sondern erst einmal hat sich äußerlich nichts verändert. Innerlich hat sich was geändert. Er wurde von Gottes Geist gesalbt und erfüllt, wie wir das lesen können in 1. Samuel 16. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Der Geist des Herrn kam über ihn, die Salbung Gottes war auf ihm und hat ihn nie verlassen. Das war im Geistlichen, da ist etwas passiert. Aber nach außen hin war er weiter genauso von seinen Brüdern gehänselt worden. Er ist genauso weiterhin nicht für voll genommen worden, das können wir nachlesen. Und er war erstmal weiter Schafshirte, da draußen bei den Schafen. Während seine Brüder in den Kriegsdienst ziehen durften und von Bedeutung waren, durfte er dann irgendwann der Laufbursche sein und seinen Brüdern die Brote und den Käse bringen und die Grüße vom Vater übermitteln und dann in Erfahrung bringen, wie es ihnen geht, und dann seinem Vater Bericht erstatten und wieder zu den Schafen gehen. Also das war schon so seine Karriereleiter. Jetzt war er schon Laufbursche auf einmal. Und dann ging es weiter, dass er in einer demütigen Haltung mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, dem König dienen durfte. Er war ein Anbeter und er tat das, wenn er gesehen wurde und wenn er nicht gesehen wurde, draußen bei den Schafen, in der Einsamkeit. Er hat seine Harfe genommen und er hat Gott leidenschaftlich angebetet. Und das ist irgendwie bekannt geworden, dass da, wo David den Herrn anbetet, die Gegenwart Gottes so stark ist, dass Menschen in dieser Gegenwart Frieden finden, heile werden. Und der König, der damalige König Saul, er war nämlich von bösen Mächten geplagt, hatte irgendwelche Wutanfälle und konnte sich nicht helfen. Und dann wurde ihm geraten, doch den David zu holen, weil wenn der Musik macht, wenn der den Herrn anbetet, dann müssen alle finsteren Mächte weichen und da kehrt Friede ein. Und so wurde David gerufen und durfte für Saul spielen, wenn der so seine Wutanfälle hatte. Was für eine Aufgabe. Und dann beruhigte sich Saul, die Gegenwart Gottes war so stark da und der Friede kehrte ein. Bis eines Tages dann etwas passierte, was unerwartet war. Also es war nicht Kalkül, es war nicht berechnend. David kam, um wieder als Laufbursche seinen Brüdern Essen zu bringen und zu erfahren, wie es ihnen geht, und kriegt mit, dass da ein Heide, ein nicht gottesfürchtiger Mensch, den Gott Israels verachtet, lästert, sich mächtig gebärdet und sagt, ja, wer traut sich, gegen mich anzukämpfen? Was ist mit eurem Gott? Soll doch mal einer aufstehen und es mit mir aufnehmen, wenn das einer wagt. Und wenn ich besiegt werde, ja dann habt ihr den Krieg schon gewonnen. Wenn nicht, dann seid ihr unsere Sklaven. Und so gebärdet sich da der Goliath. Und etwas in David steht auf. Er war ein leidenschaftlicher Mensch. Er hat sein ganzes Vertrauen in Gott gesetzt. Er war eifrig für Gott. Und er sagte, das kann doch nicht wahr sein. Und während alle anderen sich in die Hosen gemacht haben, diese mächtigen Soldaten und seine eigenen Brüder, die ihn nicht für voll genommen haben, ist er hingegangen und hat gesagt, ich will im Namen des Herrn gegen diesen Goliath kämpfen. Und es wird so sein, dass Gott ihn besiegen wird, dass Gott ihn in meine Hand geben wird, und wir müssen das nicht weiter so erdulden. Seine Brüder sagen, was fällt dir denn ein? Komm mal wieder auf den Teppich. Aber der Saul, der König, muss so verzweifelt gewesen sein, denn niemand hat es gewagt. Und dann hat er gesagt, naja gut, ja dann mach das. Und David geht mit dem, was er hat, mit einer Steinschleuder und mit einem Stein und sagt ihm nochmal so, du kommst gegen mich mit einer mächtigen Rüstung, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Nicht in eigener Kraft, sondern im Namen des Herrn. Und ehe der Goliath sich versehen konnte, hat er einen Stein in die Stirn bekommen, ist umgefallen und war tot. Und das Volk Israel hat gejubelt und gefeiert. Auf einmal war David wichtig, er war auf einmal angesehen. Er wurde dann zum Heerführer und er hat mächtige Siege eingefahren für das Volk Israel. Aber gleichzeitig hat er weiter demütig seinem König, dem Saul, gedient und mit der Harfe gespielt. Nur für Saul war das nicht mehr auszuhalten. Er wurde eifersüchtig gegen den David, obwohl David mit reinen Motiven einfach nur für seinen König Saul und für das Volk Gottes gekämpft hat und sich nichts, irgendwie keine Ehre daraus gezogen hat, sondern er hat einfach das getan, was er gefragt war zu tun. Und eines Tages, als er dann so die Harfe gespielt hat, hat Saul es nicht länger erdulden können. Er hat ein Speer genommen und er hat nach David geworfen. David hat es gerade noch geschafft, auszuweichen. Und schon flog das nächste Speer. Aber David, er hat nicht das Speer genommen und zurückgeworfen, sondern er hat weiter seinen König geehrt. Er ist nicht bitter geworden, er hat nicht angefangen, sich zu rächen, hätte er tun können. Er musste fliehen, er wurde verfolgt von Saul. Sein Leben war bedroht, obwohl er eigentlich nichts verkehrt gemacht hat. Plötzlich war er der Verfolgte. Erst war er der Geehrte. Und auch da in dieser Zeit war er Gott treu und er hat sich geweigert, irgendwie Hass und Bitterkeit in seinem Herz aufkommen zu lassen und sich selbst zu rächen. Wir können so viel lernen von dem Weg, den David gegangen ist, von der Berufung bis zur Einsetzung als König. Er lernte ganz wichtige Lektionen und das hat Jahre gedauert. Nicht kurz, nicht ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate. Es hat Jahre gedauert, bis das, wozu er von Gott berufen war, Wirklichkeit wurde. Und in diesen Jahren durfte er viel lernen, ganz wesentliche Lektionen. David lernte Identität und Wert nicht aus den Erfolgen oder Niederlagen zu ziehen, sondern aus dem, was Gott über ihn sagt. Das ist auch eine wichtige Lektion für uns alle. Unsere Identität und unser Wert darf nie von dem abhängen, was wir hinkriegen, welche Erfolge wir vorzuweisen haben oder wo wir Versagen und Niederlagen einstecken. Unsere Identität und unser Wert wird bestimmt von dem, was Gott über uns sagt. Amen. Ich bin, was Gott sagt, wer ich bin. Du bist, was Gott sagt, wer du bist. Und ein Kind Gottes zu sein, das ist schon die höchste Ehre, die wir haben können. Die höchste Position. Wir können es niemals verdienen und wir können auch dafür was ableisten, um ja das irgendwie zu rechtfertigen. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Vielleicht können wir das mal so zusammen uns selbst mal sagen, weil ich glaube, wir tun uns oft schwer damit, diese Identität und diesen Wert in Gott wirklich anzunehmen und zutiefst da drin zu ruhen. Ich bin, was Gott sagt, wer ich bin. Kannst du das mal sagen? Ich bin, was Gott sagt, wer ich bin. Und was sagt Gott, wer du bist? Ein Königskind. Hier hat es jemand verstanden. Ich bin ein Kind des Königs, weil Gott der König ist. Ich bin von Gott geliebt. Davids Name war nämlich der Geliebte, der von Gott Geliebte. Ich bin ein David. Ich bin ein von Gott Geliebter. Du bist ein David. Du bist ein von Gott Geliebter. und zwar vor Grundlegung der Welt schon. Glaubst du das? Das ist, was Gott sagt, wer du bist. David lernte in dieser Zeit, nicht Hass, Rache und Bitterkeit zuzulassen. Er hätte viel Grund dafür, den Saul zu hassen, seine Brüder zu hassen, die ihn immer so für klein gehalten haben. Er hätte viel Grund dafür, sich zu rächen. Er hätte viel Grund gehabt, bitter zu werden. Aber ihm war es so wichtig, dass sein Herz clean bleibt. Er hat Gott immer wieder sein Herz hingebracht und statt zu hassen, statt sich zu rächen, statt Bitterkeit in seinem Herzen zuzulassen, hat er Vergebung geübt. Und er hat Gott das Gericht überlassen, der gerecht richtet. Er hat segnen gelernt. Das ist so wichtig. Lass nicht zu, dass Hass und Bitterkeit dich verseuchen, dein Leben zerstören. Vergib, lass los, überlass doch Gott das Gericht. Das Leben ist nicht fair, ganz oft nicht. Aber Gott ist fair und er bleibt bei uns und er wird immer für unser Recht sorgen. Er hat für uns gekämpft, er hat sein Leben für uns gegeben und er wird immer für uns kämpfen. Gibt es irgendjemanden, der das glaubt und Amen dazu sagt?
Amen.
Amen. Eine dritte Eigenschaft, die ich bei David sehen kann, so auf dem Weg von der Berufung zur Realität, vom Hirten zum König. Er war jemand, der darauf bedacht war, anderen Menschen zu helfen. Er hat sich nicht einfach nur um sich selbst immer gedreht, sondern er war dafür da, anderen Menschen zu helfen, obwohl er selbst bis zum Hals in Problemen steckte. Als er nämlich selbst auf der Flucht war, kamen plötzlich Männer zu ihm, die verbittert, enttäuscht waren, die in Not waren, die von Saul geflohen sind. Sie kamen zu ihm und sie haben bei David irgendwie Hilfe gesucht, weil sie wussten, wenn uns irgendjemand verstehen kann, dann wahrscheinlich David. David hätte sagen können, was kommt ihr zu mir, ich habe genug eigene Probleme. Aber nein, er war darauf bedacht, anderen zu helfen. Und dann waren es erst 400 und dann waren es 600 enttäuschte, verbitterte Soldaten, die ihren König gehasst haben, die einen Haufen Probleme hatten und er hat sie das Vergeben gelehrt. Er hat ihnen vorgelebt, wie man sich nicht rächt, sondern Gott das Urteil überlässt. Er ist mit ihnen Wege der Heilung gegangen. Das waren nämlich später dann die tapferen Helden Davids, weil er ihnen helfen durfte, wirklich frei zu werden. Frei von Hass, von Bitterkeit. Respektvoll zu dem König. Und zu Menschen, die ihnen Böses angetan haben. Er hat sie gelehrt, mit Niederlagen umzugehen. Das eine ist, mit Siegen umzugehen. Auch das muss gelernt sein. Aber mit Niederlagen umzugehen, das haben sie bei David gelernt. Und sie haben bei David gelernt, den Willen Gottes über alles zu stellen und den Willen Gottes in jeder Situation und in jeder Lage zu suchen. Gott und seinen Willen zu fragen. Das war so kurz gefasst der Weg oder die Schule, die David durchlaufen hat, vom Hirten zum König. Als er dann endlich nach Jahren zum König anerkannt und eingesetzt wurde, erst zum König von Juda, einem Stamm, und dann zum König von ganz Israel, dann durfte er weiter lernen. Das hört nie auf. Er lernte, dass Eifer alleine nicht ausreicht. Es muss auf Gottes Weise geschehen. Er hatte ja einen Eifer für Gott und seine Gegenwart. Und die erste Amtshandlung war, die Bundeslade, die Gegenwart Gottes zu holen. Und in diesem Eifer ist er losgegangen und er hat Niederlagen erlebt. Er konnte Gott und die Welt nicht verstehen. Warum? Ich habe doch gute Motive, ich will doch die Gegenwart Gottes bringen. Und er durfte lernen, es muss auf Gottes Weise geschehen. Er hat dann in die Schrift hineingeblickt und studiert, wie muss die Gegenwart Gottes getragen werden? Wie will Gott geehrt und angebetet werden? Er durfte lernen. Eifer alleine reicht nicht, es muss auf Gottes Weise geschehen. Er durfte lernen, ein Nein von Gott zu akzeptieren. Er war doch jetzt der König und er hatte gute Motive. Er wollte ein Haus für den Herrn bauen. Aber Gott sagte, nein, das wirst du nicht tun. Das soll in der nächsten Generation dein Sohn Salomo erst tun. Du hast viel zu viel Blut an deinen Händen kleben. Und er musste lernen, ein Nein zu akzeptieren, aber auch dann zuzuarbeiten und alles dafür zu tun, dass die nächste Generation es verwirklichen kann. Was für eine wichtige Lektion. Er durfte lernen, sich zu demütigen, sowohl vor Gott als auch öffentlich und Buße zu tun, als er sich nämlich versündigt hat und daneben gegriffen hat. Ich will nicht alles wiederholen, wir haben schon darüber gesprochen. Und als er dann überführt war von dem Propheten Nathan und seine Schuld ihm endlich so tief im Herzen bewusst wurde, dann hat er Buße getan. Vor Gott und auch öffentlich hat er in Sack und Asche sich gehüllt und er hat Gott um Gnade, um Vergebung angefleht und war bereit, auch jede Konsequenz zu tragen, um nur Gnade bei Gott zu finden und hat gebetet, Herr, lass deinen Geist nicht von mir weichen, denn er hat gesehen, was passiert, wenn der Geist Gottes von einem Menschen weicht. Bei Saul hat er es nämlich erlebt. Er konnte Buße tun. Das hat er gelernt, als er schon in Position war, als er Macht besessen hat. Er musste demütig bleiben und er tat es auch. Und auch dann, als er schon älter wurde, musste er lernen, an seiner Position nicht zu kleben, nicht festzuhalten, sondern Gott zu überlassen, wann seine Zeit zu Ende ist. Sein eigener Sohn, Absalom, stand gegen ihn auf und hat gegen ihn rebelliert und wollte auf eine gemeine Art und Weise, hinterhältig, seinem eigenen Vater das Königreich entreißen. Und David, es wäre ein kleines für ihn, dem ganzen Heer Befehl zu geben und seinen eigenen Sohn zu stoppen, vielleicht auch umzubringen und hart durchzugreifen. Aber er hat es nicht getan. Er hat gesagt, Gott ist derjenige, der mich hier eingesetzt hat und Gott ist derjenige, der mich absetzt. Und wenn Gott meint, dass meine Zeit gekommen ist, dann ist meine Zeit gekommen. Ich bin nicht Menschen ausgeliefert. Ich bin nicht diesem Rebell ausgeliefert. Mein Leben ist in Gottes Hand. Meine Zeit ist in Gottes Hand. Was für ein tiefes Gottvertrauen. Und ja, Gott hat den Absalom gestoppt und David nochmal bestätigt. Aber auch dann hat David die nächste Generation vorbereitet. Nämlich seinen Sohn Salomo für das Amt vorbereitet und dann auch schon noch zu Lebzeiten ihm das Amt übertragen. Wie viel können wir daraus lernen? Auf dem Weg von dem Ruf Gottes, wenn wir gespürt haben, dass Gott uns gerufen und dass Gott uns beauftragt hat, hin zu dem Punkt, wo wir eingesetzt sind in diesen Dienst oder in das Amt, zu dem Gott uns berufen hat. Und auch dann, wenn wir in das Amt oder in den Dienst, in die Aufgabe, in die Berufung, und die Gott für uns hat, eingesetzt sind, auch dann gilt es wirklich weiter demütig vor Gott zu bleiben und lernender zu bleiben. Das ist so wichtig auch für uns in unserem Leben. Und das Wichtigste bei allem, was wir von David lernen können, ist in Psalm 139. Da können wir sehen, wie sein Herz darauf ausgerichtet war, Gott zu suchen und sein eigenes Herz von Gott prüfen zu lassen. Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. David hat gewusst, dass er selbst gar nicht genau sagen und wissen kann, wie sein Herz gerade ist. Nur Gott kennt unser Herz und auch die tiefsten Motive unseres Herzens. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht in das Herz hinein, in das tiefste Innere. Und auch wir sollten vorsichtig sein, uns selbst oder andere Menschen schnell zu beurteilen nach dem Äußeren. Wir sollten vielmehr unser Herz Gott hinhalten und sagen, Gott, prüfe mich, erforsche mein Herz, sieh, wie ich es meine. Vielleicht denke ich immer noch, dass ich richtig bin, aber ich bin längst auf einem Holzweg. Gott, erforsche mein Herz, prüfe es, sieh, wie ich es meine und leite mich auf dem ewigen Weg, leite mich auf deinem Weg. Amen. Ja, jetzt kommen wir zu uns. Ne? Wir haben ja ein bisschen über David geredet, aber wir müssen die Kurve kriegen und schauen, was hat das mit uns heute und hier und ganz persönlich zu tun. Wusstest du, dass du von Gott berufen bist, sein Repräsentant auf Erden zu sein? Wusstest du, dass du berufen bist, ein König und Priester für Gott in dieser Welt zu sein? Ist dir das bewusst? Nicht nur David hatte so eine hohe Berufung, ein König zu sein. Auch du und ich, wir haben diese Berufung. Lesen wir doch mal nach. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat und zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind Gottes Eigentum. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Wir gehören als Christen, als Kinder Gottes nicht mehr uns selbst. Wir sind in den Dienst des Königs gestellt. Ein königliches Priestertum. Könige und Priester. Das ist unsere Bestimmung. Und wir sind dazu berufen, die Taten Gottes bekannt zu machen, seine Tugenden zu verkünden, nämlich bekannt zu machen, wer Gott ist und wer Gott ist. Die ganze Welt soll's erfahren durch uns, denn er hat uns aus der Finsternis herausgerettet und in sein wunderbares Licht gesetzt. Wir sind gesetzt auch als Lichter Gottes in dieser Welt. Was bedeutet es, König und Priester zu sein? Als Könige handeln wir und setzen uns ein für Gerechtigkeit, übernehmen Verantwortung. Wir sagen nicht, was geht mich das an, was in dieser Welt passiert. Nein, wir sind Verantwortungsträger, jeder in seinem Verantwortungsbereich. Du bist berufen, ein König zu sein, Verantwortung zu übernehmen, dich für Gerechtigkeit einzusetzen, zu handeln im Namen des Königs. Weißt du das? Das ist deine Berufung. Du bist berufen, ein Priester zu sein. Was bedeutet es, ein Priester zu sein? Ein Priester ist jemand, der für die Menschen sich bei Gott einsetzt. Der betet zu Gott um Vergebung von Schuld, um Versorgung, um die Hilfe Gottes, der sich mit den Nöten der Menschen verbindet und damit zu Gott geht. Wir sind dazu berufen, Fürbitter zu sein. Und wir sind dazu berufen, im Namen Gottes den Menschen die gute Nachricht zu verkünden, das, was wir von Gott empfangen, von ihm gehört haben, den Menschen zu übermitteln, eine Antwort Gottes zu sein, Botschafter Gottes in dieser Welt zu sein. Nicht nur der Pastor da vorne ist dazu berufen. Nee. Wir alle sind berufen, Priester zu sein, Könige zu sein, Gott und sein Königreich zu vertreten und ihn bekannt zu machen. Wir sind erwählt, berufen und gesalbt. Und Gott hat vielen von uns auch eine besondere Berufung und eine besondere Beauftragung gegeben. Es gibt Menschen, die eine Berufung haben, ein Lehrer zu sein. Andere ein Hirte zu sein. Andere sind zu einem apostolischen Dienst berufen. Andere sind zu einem prophetischen Dienst berufen. Andere sind als Evangelisten berufen. Andere sind zum diakonischen, helfenden Dienst berufen. Andere sind berufen, mit ihrer Gabe der Musik zu dienen und Anbeter zu sein. Wiederum andere sind berufen, Hände, Füße von Jesus zu sein. Also wir alle haben einen Ruf Gottes und eine besondere Beauftragung. Jeder ganz persönlich. Und manche von uns haben das auch schon ganz besonders erlebt und so ein Berufungserlebnis von Gott erlebt, dass Gott dich berufen hat, ein Evangelist, ein Missionar zu sein. Oder Gott hat dich berufen, ein Hirte zu sein, dich für andere einzusetzen. Gott hat dich berufen zum diakonischen Dienst. Vielleicht hast du sogar deinen Beruf danach gewählt. Viele haben Verheißungen von Gott bekommen, Zusagen von Gott bekommen. Manche auch zum Beispiel bei einer besonderen Konferenz. Da war ein prophetisches Wort in dein Leben hineingesprochen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich denn von der Berufung Gottes, von der Zusage, von der Verheißung Gottes zur Verwirklichung, dass es Realität wird in meinem Leben? Bei David war es ein Weg. Und bei uns allen ist es auch ein Weg. Gott will, dass wir Schritte gehen. Wenn wir unsere Hände in den Schoß legen und einfach nur sagen, naja, wenn Gott das will, ne, dann wird das schon passieren, ne? Dann kann ich dir sagen, es wird gar nichts passieren. Und nicht, weil Gott nicht will, sondern weil Gott will, dass wir mit ihm partnern. Weil er uns ernst nimmt, weil er uns für voll nimmt, weil er uns nicht irgendwie so als seine Marionetten haben will, sondern er will uns zu mündigen Söhnen und Töchtern Gottes erziehen. Amen. Jemand hat Amen gesagt. So ist es, ihr Lieben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns. Fehlt es an Beförderung, an Promotion, oder fehlt es vielleicht daran, dass wir es verpassen, Schritte mit Gott zu gehen? Manchmal sind es auch kleine Schritte. Vielleicht warten wir auf unsere Beförderung, bis wir irgendwann mal eingesetzt sind für irgendeinen sichtbaren, in menschlichen Augen bedeutenden Dienst, und es passiert und passiert nichts, und wir sind vielleicht schon irgendwie enttäuscht. Wie kann das sein? Ich werde nicht gesehen, ich werde übersehen. Oder könnte es sein, dass es an uns liegt, Schritte zu gehen? Was meint ihr? David, ich erinnere an David, Hirtenjunge, Laufbursche, demütiger Hafenspieler des Königs. Plötzlich Kämpfer gegen Goliath, dann Heerführer, dann auf einmal Verfolgter, dann ein Helfer für andere, die verfolgt werden und verletzt wurden. Dann König von Juda, dann König von ganz Israel. Also, da ist ein Weg, ne? Könnte es sein, dass wenn wir nicht da anfangen, wo wir sind, als Schafhirte, als Laufbursche, dass wir dann auch nicht wirklich in das Potenzial, in das Maß, was Gott uns zugedacht hat, hineinkommen und hineinwachsen können? Was kann das denn ganz praktisch für uns bedeuten? Diene mit Liebe und Respekt zuallererst in deiner eigenen Familie. Und das sehen wir in der Bibel, dass Menschen, die zum Beispiel in einen Dienst eingesetzt wurden, in den diakonischen Dienst, in den Dienst von Ältesten, dass die Voraussetzung immer auch war, dass sie in ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Fang doch mal damit an, in deiner eigenen Familie, bei dir selbst zu Hause, vielleicht auch als Mann früh am Morgen aufzustehen, einen Kaffee zu machen und deiner Frau einen Kaffee ins Bett zu bringen. Da fängt es an. Fange doch damit an, dich um die Erziehung der Kinder liebevoll zu kümmern. Fange an, bei dir selbst zu Hause die Motive deines Herzens zu prüfen und alles, was du tust zu Hause. Vielleicht ist das Staubsaugen mal dran, hm? Oder das Putzen. Was auch immer es ist, das Kochen, das Reparieren des Autos, was auch immer es ist, tu es aus Liebe für den Herrn. Liebe, setze dich ein, respektiere deinen Ehepartner, deine Kinder, da beginnt es. Mache deine Arbeit im Beruf so, als würde der Herr selbst derjenige sein, dem das gilt. Als wäre er dein Arbeitgeber. Lerne mit deinen Kollegen hilfsbereit und respektvoll umzugehen. Da fängt es an. Und dann mach doch mal die Augen auf und hilf da, wo Hilfe nötig ist. Also ganz praktisch. Du kommst Sonntagmorgen hier hin und irgendwie auf dem Parkplatz ist irgendwie chaotisch. Frag doch mal, kann ich helfen? Oder es ist gerade niemand da, um den Aufzug hochzufahren. Dann bist du es. Oder du merkst, irgendwo ist nicht aufgeräumt und du hast es gesehen. Dann mach das doch gerade eben. Und frag nicht, wer ist zuständig, wer hat seine Aufgabe nicht erledigt. Setz dich ein im Kaffeedienst, setz dich ein am Infopunkt, setz dich ein bei der Begrüßung, setz dich ein, melde dich, fang mal an mitzuhelfen, da wo Hilfe benötigt wird. Im Kinderdienst, bei der Jugend, wenn du die Gabe der Musik hast, melde dich beim Lobpreisteam. Wenn du gerne und gut bewirten kannst, melde dich beim Küchenteam. Fang einfach mal an, wirklich zu dienen. Setz dich ein und Gott wird dich entwickeln und er wird dich einen Weg führen. Erkundige dich, fang einfach mal an, in einem Team mitzuarbeiten. Lern dich unterzuordnen, lern dich einzubringen. Investiere deine Beziehung mit Gott und sei ein Zeugnis für andere Menschen. Investiere in die Beziehung mit Gott. Und dann aus der Beziehung mit Gott sei ein Zeugnis für andere Menschen. Und dann komm dann mal mit auf die Straße, wenn Annemarie jeden Donnerstag an die Tüte geht. Und dann kannst du Kaffee ausschenken und den Menschen den Segen Gottes wünschen. Fang einfach mal an, Schritte zu gehen. Geh mal mit auf eine Missionsreise. Wenn du spürst, irgendwie dich zieht's in die Weite und du hast eine Berufung, ein Missionar zu sein, ja, fang mal an, melde dich mal bei mir und dann kommst du nächstes Mal nach Kasachstan mit, zum Beispiel. Also ganz praktisch, es kommt darauf an, dass wir Schritte gehen. Paulus beschreibt im Römer Kapitel 8, wie Berufung durch Verwandlung, durch einen Prozess, den wir gehen, zur Wirklichkeit wird. Römer Kapitel 8, die Verse 28 und 29 will ich lesen. Vers 28 ist ziemlich bekannt, ein berühmter Vers. Den muss man aber im Kontext sehen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Amen. Also viele kennen diesen Vers und zitieren ihn in verschiedensten Umständen des Lebens und sagen, ich weiß, dass mir alles und alle Dinge zum Besten dienen muss. Und haben eine eigene Vorstellung von dem, was denn das Beste ist. So, das Beste ist, dass ich jetzt ein Versorgungswunder erlebe. Also muss mir das dazu dienen. Das Beste ist, dass ich jetzt schnell geheilt werde. Also muss mir das dazu dienen. Das Beste ist, dass Gott in diese Situation eingreift und es mir am Ende besser geht als vorher. In gewisser Weise stimmt es auch. Aber wir verpassen oft den ganzen Vers, denn hier steht, dass das Beste das ist, dass es uns in unserer Berufung fördert. Denn hier steht geschrieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das Beste für uns ist, dass wir in unsere Berufung, die Gott für uns hat, in unsere Bestimmung, die er für uns hat, dass wir da hineingeführt werden. Und manchmal auch durch leidvolle, schwierige Erfahrungen, wo er unseren Charakter prägt, wo wir Gott in der Not erleben, wo wir lernen zu vergeben, zu segnen, wo wir lernen, das eigene Herz rein zu bewahren und vieles andere. Denn hier steht ja geschrieben, hier ist ja so ein Prozess, ne? Er hat uns ersehen, er hat uns vorherbestimmt, wofür? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Er hat uns dazu berufen, einen Verwandlungsprozess durchzumachen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist das große Ziel unseres Lebens, dass wir Jesus immer ähnlicher werden durch das, was wir erleben, was wir durchmachen, ob es Siege sind, dass wir Gott dafür die Ehre geben, ob es Niederlagen sind, dass wir Gott da drin suchen, was auch immer wir erleben, es soll dazu dienen, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Amen. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn das passiert, dann kann er uns natürlich auch was anvertrauen und zutrauen. Und wir werden nicht daran zerbrechen, sondern wir werden vielmehr daran reifen und wachsen, an den verschiedensten Herausforderungen und auch Aufgaben. Und jetzt die Frage an uns alle. Was braucht Gott und was braucht diese Welt? Hört bitte ganz genau zu. Menschen, die begabt sind und mit Kraft angetan sind, oder Menschen, die zerbrochenen Herzens sind und eine innere Verwandlung durch Gott erlebt haben. Was braucht diese Welt? Was braucht Gott? Was sucht Gott? Menschen, die besonders begabt sind, mit seiner Kraft erfüllt sind, oder sind es vielleicht Menschen, die zerbrochenen Herzens sind, die aber einen Verwandlungsprozess mit Gott durchlebt haben? Ich glaube, beides, natürlich. Mit dem Ersten hat Gott kein Problem. Er kann uns begaben. Er kann uns befähigen, er kann uns salben. Aber wenn wir nicht mit ihm den Weg des Zerbruchs durchleben, wenn wir nicht einen Weg der Verwandlung durchleben und Christus immer ähnlicher werden, dann kann uns schnell passieren, dass eben diese göttliche Befähigung und Salbung und Autorität, die er uns schenkt, letztendlich uns kaputt macht. Letztendlich uns sogar von Gott wegbringt. Letztendlich uns zu einem Saul macht, statt zu einem David. Gott geht es um unser Herz. Er will uns einen Verwandlungsprozess führen. Willst du dich dafür entscheiden, die Berufung Gottes Realität werden zu lassen? Das Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, zur vollen Entfaltung zu bringen? Willst du das? Ich will das. Bin gerade erst am Anfang des Weges. Ich will das. Ich will diesen Verwandlungsprozess mit Gott leben. Und auch wenn es Zerbruch bedeutet und auch wenn es schmerzhaft manchmal sein wird, ich will Jesus immer ähnlicher werden. Ich will, dass Menschen in mir Jesus begegnen. Seine Liebe begegnen. Ich will mein Herz rein bewahren vor Bitterkeit, vor Hass. Ich will mich nicht selber rächen, sondern ich will alles Gott überlassen. Du auch? dann haben wir einen Weg miteinander zu gehen. Amen. Und das ist ein guter Weg. Und Gott lässt nicht zu, dass wir über unsere Kräfte, über alle Maßen irgendwie in Versuchungen, in Schwierigkeiten, in Nöte hineingeraten, dass wir es nicht packen können. Und er ist auch da und seine Hilfe kommt niemals zu spät. Aber es ist so wichtig, dass wir Gott in allem suchen. In Erfolgen genauso wie in Niederlagen, in Kämpfen, in allem, was wir so durchmachen. Dass wir Gott darin suchen. Willst du aktiv werden? Es wird nicht von alleine passieren. Es wird nicht passieren, wenn du eine heftige Prophetie für dein Leben bekommen hast und ein heftiges Berufungserlebnis erlebt hast und dann aber deine Hände in den Schoß legst und sagst, ja, wenn Gott das meint, ja, dann wird das wohl irgendwie passieren und du wartest mal ab. Nein, es wird nur geschehen, wenn du aktiv dich dafür einsetzt, wenn du Gott immer wieder dein Herz gibst und wenn du wirklich Schritte gehst, vom Hirtenjungen zum Laufburschen, zum Diener des Königs, was auch immer, setz dich ein und sei immer bereit, den niedrigsten Dienst zu nehmen. Denn herrschen, regieren bedeutet im Königreich Gottes zu dienen, dich für andere einzusetzen. Willst du das immer noch? Amen. Ja. Ich freue mich, ich bin irgendwie in richtiger Gesellschaft heute. Übrigens ist das genauso auch mit den Verheißungen, die Gott gibt. Die Verheißung der Heilung, die wir in der Bibel wiederfinden. Ne? Und wir haben das heute Morgen auch gehört. Jesus ging umher und er heilte. Heilung ist unser Erbe. Und wenn du dann aber weiter Raubbau mit deinem Körper betreibst und wenn du dich nicht auf Gott und sein Wort verlässt, wenn du nicht an die Kraft des Blutes Jesu glaubst, wenn du dich nicht auf Gottes Wort stellst, dann kann es sein, dass dieses Geschenk der Heilung, diese Zusage da ist, aber da passiert nichts. Und du sagst, warum? Wenn Gott mich heilen will, dann soll er das doch einfach mal machen. Er hält dir dieses Geschenk hin, aber es liegt an dir, das zu ergreifen. Oder wenn es um Versorgung geht, Gott hat verheißen, er hat versprochen, er ist Yahweh Jireh, der Herr, der dein Versorger ist. Aber wenn du nicht bereit bist, Schritte zu gehen und zu lernen, Gott zu vertrauen mit deinen Finanzen, die Finanzen richtig zu verwalten, er hat dich nämlich zu einem Verwalter über seine Ressourcen eingesetzt, wenn du nicht lernst, treu zu sein mit dem Zehnten, zu geben, dich von Gott bewegen zu lassen und anderen Menschen auszuhelfen in ihrer Not. Ja, wie soll Gott dich versorgen? Das wird dich ja noch mehr korrupt machen. Oder wenn es um Rettung der Familie und Freunde geht. Es ist eine Verheißung, eine Zusage Gottes. Aber an dir liegt es, ein Vorbild für sie zu sein zuallererst. Nicht nur mit Worten, auch mit Taten. Und sie werden dieses Licht sehen und sie werden den Vater im Himmel erkennen und ihn preisen durch dein Leben. Du kannst nicht sagen, ja, Gott hat mir versprochen, meine ganze Familie, meine Freunde werden gerettet werden, aber du bist nicht ein Vorbild für sie. Aber du betest nicht dafür. Aber du verbindest dich nicht mit ihren Nöten und setzt dich ein für sie. Gott will dich beteiligt sehen in dem, was er dir zugesagt hat. Oder wenn es um Geistesgaben geht. Wir Charismatiker, ne? Wir lieben das übernatürliche Wirken Gottes und das ist gut so. Und die Geistesgaben sind auch gegeben zum Segen und für den Gebrauch in der Gemeinde und auch um auch wirksam in dieser Welt zu sein. Aber wenn wir nur diese Geistesgaben irgendwie haben wollen und sagen, ja, wenn Gott will, dann wird er das schon machen. Die Bibel lehrt auch ganz klar, dass wir ringen sollen, dass wir eifrig uns einsetzen sollen für die Geistesgaben, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir lernen, dass wir Schritte gehen. Es ist so in allen Bereichen unseres Lebens, es gibt einen Weg zu gehen, von der Berufung zur Verwirklichung, zum Realwerden dessen, was Gott uns zugesagt hat, wozu er uns auserwählt hat. Ich will diesen Weg gehen. Übrigens, dieser Weg heißt neutestamentlich Jüngerschaft. ein Jünger Jesu zu sein. Ich möchte gerne für all diejenigen und mit all denjenigen beten, die sagen, ich will ein Jünger Jesu sein. Ich will die Berufung, die Gott für mich hat, seine Bestimmung, ich will sie ergreifen. Ich will Schritte des Gehorsams gehen. Ich will aktiv sein, ich will partnern mit Gott. Ich habe heute verstanden, dass ich ein König und ein Priester bin. Ich habe verstanden, dass Gott mich begabt hat, dass Gott mit mir was vorhat. Und ich will mitmachen in der Schule Gottes. Ich will Schritte gehen. Und ich bete, dass wenn Gott schon zu dir gesprochen hat und du irgendwo auf dem Weg stecken geblieben bist, dass du da wieder den Faden aufnimmst und Schritte des Gehorsams gehst. In welchem Bereich des Lebens das auch immer ist. Willst du das? Dann steh doch mit mir auf und wir werden zusammen beten.